Vorwort des Verfassers. In der folgenden Dichtung habe ich versucht, das Leben und den Charakter jenes edlen Helden und Reformators, des Prinzen Gautama von Indien, des Begründers des Buddhismus, in den Worten eines imaginären Anhängers des Buddhismus zu beschreiben und sein System anzudeuten. Noch vor einem Menschenalter wusste man wenig oder nichts von diesem großen Glauben Asiens, welcher nichtsdestoweniger bereits seit 24 Jahrhunderten bestanden hatte und heutzutage an Zahl seiner Bekenner und seiner Verbreitung jede andere Glaubensrichtung übertrifft. 470 Millionen Menschen leben und sterben nach den Satzungen des Gautama, und spirituelle Herrschaft dieses Lehrers der Vorzeit erstreckt sich gegenwärtig von Nepal und Ceylon über die ganze östliche Halbinsel bis nach China, Japan, Tibet, Zentralasien, Sibirien und selbst nach Schwedisch-Lappland. Indien selbst kann füglich in dies großartige Glaubensreich mit einbegriffen werden, denn obgleich das Bekenntnis des Buddhismus größtenteils aus dem Lande seiner Geburt verschwand, ließ doch Gautamas erhabene Lehre ihren unauslöschlichen Stempel auf dem modernen Brahmanentum zurück und die charakteristischen Gewohnheiten und Überzeugungen der Hindus gehen klar erkennbar auf den segensreichen Einfluss der Vorschriften Buddhas zurück. Mehr als ein Drittel der Menschheit verdankt somit ihre sittlichen und religiösen Vorstellungen diesem glorreichen Prinzen, dessen Persönlichkeit, obgleich nur unvollkommen in den vorhandenen Quellen der Kenntnis sich enthüllend, nur als die höchste, mildeste, heiligste und wohltätigste in der Geschichte des Denkens erscheinen kann. Mit einer Ausnahme. In zahlreichen Einzelheiten voneinander abweichend und schmerzlich von Entstellungen, Erfindungen und Missverständnissen überdeckt, stimmen die buddhistischen Schriften doch in einem Punkte überein, dass sie nichts berichten, was in Wort oder Tat die vollkommene Reinheit und Güte dieses indischen Religionslehrers befleckte, der im wahrsten Sinne fürstliche Eigenschaften mit dem Geiste eines Weisen und der leidenschaftlichen Hingabe eines Märtyrers in sich vereinte. Selbst M. Barthélemy Saint-Hilaire, obgleich er viele Punkte des Buddhismus gänzlich falsch beurteilt, wird mit Recht vom Professor Max Müller angeführt, wenn er von Prinz Siddhartha sagt: Sein Leben war makellos, sein unaufhörlicher Heroismus entsprach seiner Überzeugung, und wenn die Theorie, die er verfocht, falsch war, so war das persönliche Beispiel, das er gab, doch immer tadellos. Er stellte das vollendete Modell aller Tugenden dar: Opferbereitschaft, Nächstenliebe, unzerstörbare Sanftheit. Sie wurden ihm kein einziges Mal in Abrede gestellt. Er arbeitete seine Lehre in 6 Jahren Abgeschiedenheit und Meditation im Stillen aus, und er verbreitete sie mehr als ein halbes Jahrhundert lang allein durch die Macht des Wortes und der Überzeugungskraft. Als er in den Armen seiner Anhänger verstarb, so geschah es mit der Abgeklärtheit des Weisen, der das Gute sein Leben lang praktiziert hatte und der sich nun gewiss war, das Wahre gefunden zu haben. Infolgedessen wurde Gautama diese erstaunliche Eroberung der Menschheit zuteil, und obgleich er das Ritual missbilligte und selbst an der Schwelle zu Nirvana erklärte, einzig und allein das zu sein, was alle anderen Menschen auch werden könnten, so hat doch Asiens Liebe und Dankbarkeit hierin sein Gebot nicht befolgt und hat ihm glühende Verehrung gezollt. Ein Meer von Blumen wird täglich auf seinen reinen Altären niedergelegt und zahllose Millionen von Lippen wiederholen täglich die Formel: Ich nehme meine Zuflucht zu Buddha. Der Buddha dieser Dichtung, wenn er wirklich lebte, was kaum zu bezweifeln ist, wurde an der Grenze von Nepal um 620 vor Christus geboren und starb um 543 vor Christus in Kusinagara in Ud. In Bezug auf das Alter sind demnach die meisten anderen Bekenntnisse jung, verglichen mit dieser ehrwürdigen Religion, die in sich die Ewigkeit einer allumfassenden Hoffnung besitzt, die Unsterblichkeit einer grenzenlosen Liebe, ein unzerstörbares Glaubenselement an das endgültig Gute und das stolzeste Versprechen der Freiheit, das jemals gegeben wurde. Die Übertreibungen, welche die Tradition und Ausübung des Buddhismus entstellen, sind zurückzuführen auf die unvermeidliche Erniedrigung, die großen Gedanken stets von Priesterschaften zuteil wird, denen sie auch anvertraut sind. Die Kraft und Erhabenheit Gautamas ursprünglicher Lehren sollten nach ihrem Einfluss beurteilt werden, nicht nach ihren Auslegern und auch nicht nach jener unschuldigen, aber bequemen und zeremoniellen Kirche, die sich auf den Fundamenten des Sangha, der buddhistischen Bruderschaft, erhoben hat. Ich legte meine Dichtung einem Buddhisten in den Mund, weil man, um den Geist asiatischer Gedanken zu würdigen, sie von dem Standpunkt eines Orientalen betrachten sollte. Andernfalls hätten weder die Wunder, welche die Tradition bekräftigen, noch das Lehrsystem, welches ihr Inhalt gibt, so naturgetreu wiedergegeben werden können. Die Lehre von der Wiedergeburt zum Beispiel, überraschend für das moderne Empfinden, wurde von den Hindus zu Buddhas Zeit festgesetzt und allgemein angenommen. In jener Periode, als Jerusalem von Nebukadnezar eingenommen wurde, Ninive vor den Medern sank und Marseille von den Phöniziern gegründet wurde. Die hier dargebotene Darlegung einer so alten Lehre ist notwendigerweise unvollständig und geht, den Gesetzen der Dichtkunst gehorchend, über viele philosophisch höchst wichtige Punkte ebenso rasch hinweg wie über das ausgedehnte Wirken Gautamas. Mein Ziel ist jedoch erreicht, wenn es mir gelungen ist, einen Begriff von dem erhabenen Charakter des edlen Prinzen und von dem allgemeinen Inhalt seiner Lehren zu vermitteln. Was diese letzteren betrifft, so hat sich darüber ein erstaunlicher Streit zwischen den Gelehrten erhoben. Dieselben werden erkennen, dass ich die unvollkommenen buddhistischen Zitate weitgehend so gesetzt habe, wie sie in Spence Hardys Werk stehen, und dass ich die überlieferte Legende an mehreren Stellen verändert habe. Indessen sind die hier dargelegten Ansichten über Nirvana, Dharma, Karma und die anderen Hauptbegriffe des Buddhismus die Früchte eines beträchtlichen Studiums und zugleich der festen Überzeugung, dass ein Drittel der Menschheit niemals dazu hätte gebracht werden können, an reine Abstraktionen zu glauben, an das Nichts als den Kern und die Krone des Seins. Zum Schluss bitte ich, in Ehrfurcht vor dem glorreichen Verkünder dieser Leuchte Asiens und in Verehrung für die vielen hervorragenden Gelehrten, die seinem Andenken ihren edlen Fleiß widmeten, wofür mir sowohl Muße wie Geschick fehlen, die Mängel meines allzu raschen Werkes zu verzeihen. Es wurde in den kurzen Pausen einer arbeitsreichen Zeit fertiggestellt, aber es ist von dem beständigen Wunsche inspiriert, ein besseres gegenseitiges Verständnis zwischen Ost und West zu vermitteln. Hoffentlich kommt die Zeit, wo dieses Buch, mein Indian Song of Songs und schließlich Indian Idylls, das Andenken eines Mannes bewahren, der Indien und das indische Volk geliebt hat. Edwin Arnold, Ritter des Sterns von Indien, London im Juli 1879.